ARD Sounds.
Ja, es ist wirklich mein Lebensthema. Also ich habe das schon als Jugendlicher gemerkt und es ist einfach so geblieben. Also das klingt wirklich pathetisch, wenn ich sage, ich wusste schon mit 16, dass es das Thema meines Lebens ist. Und ich meine, ich bin jetzt 38 und es wird immer schlimmer. Also ich werde
immer mehr weiß darüber, Kunst natürlich.
Ja, klar.
Mehr gute Gespräche. Die Blaue Couch, ein Bayern 1 Premium Podcast in ARD Sounds. Und hier ist Thorsten Otto.
Jakob Schwertfeger, freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der Blauen Couch.
Vielen, vielen Dank.
Schön, dass du da bist. Wir haben uns auf Du geeinigt. Du als der Ältere, nein, ich als der Ältere habe dir das vorgeschlagen. Wenn ich jetzt, ich weiß, schwer vorstellbar, aber wenn ich eine gute Fee wäre und dir einen Wunsch erfüllen könnte in Bezug auf Kunst, welches Bild würdest du gerne besitzen?
Boah, da wärst du echt eine sehr, sehr gute Fee.
Ja?
Ich würde die Dienstmarkt mit Milchkrug von Jan Vermeer nehmen. Hängt im Rijksmuseum. Also da musst du wirklich eine sehr gute Fee sein, weil das Bild ist richtig, richtig teuer und richtig schwierig. Aber das strahlt so eine unfassbare Ruhe aus. Und das hätte ich, glaube ich, sehr gerne im Schlafzimmer. Ich glaube, das ist super fürs Einschlafen.
Würde das da reinpassen von der Größe her?
Ja, ja, das ist vielleicht, keine Ahnung, 50 Zentimeter hoch, 30 breit. Also so groß ist mein Schlafzimmer dann.
Was müsste ich als gute Fee dafür hinlegen?
Boah, ich glaube, das lässt sich in Geld kaum beziffern. Also auf jeden Fall ein hoher dreistelliger Millionenbetrag.
Ein hoher
also
dreistelliger?
Ja, ja, locker. Ja, ja. Also du müsstest eine sehr reiche, gute Fee sein.
Ja, gut. Kann ich ja noch dran arbeiten. Aber das wäre das Bild. Was wäre Nummer zwei?
Oh, Nummer zwei wäre, glaube ich, schon der Franz Klein. Das ist ein abstrakter Maler, der hängt in München in der Pinakothek der Moderne. Und ist ein ganz, ganz tolles Bild, so mit so schwarzen, riesig fetten Pinselstrichen. Es sieht so ein bisschen aus wie so Kalligrafie, die komplett durchgeknallt ist. Und das finde ich auch, ich liebe abstrakte Kunst. Das ist ein sehr großes Format. Das würde gerade so in mein Schlafzimmer passen. Müsste ich nochmal nachmessen.
Dann könntest du da gut schlafen?
Ja.
Wenn so ein wildes Bild da hängt?
Ja, ich habe ja ein wildes Bild sogar in meinem Schlafzimmer hängen, weil mein Opa war Maler und so ein abstraktes Bild von ihm hängt halt gegenüber von meinem Bett und ich denke, mein Opa würde es mir dann verzeihen, wenn ich das durch das Bild aus der Pinakothek austausche.
Weißt du, was ich mag, dass schon in diesen ersten Minuten deine Leidenschaft für Kunst rauskommt? Du kannst gar nicht anders als mit Begeisterung darüber sprechen, oder?
Ja, es ist wirklich mein Lebensthema. Also ich habe das schon als Jugendlicher gemerkt und es ist einfach so geblieben. Also das klingt wirklich pathetisch, wenn ich sage, ich wusste schon mit 16, dass es das Thema meines Lebens ist. Und ich meine, ich bin jetzt 38 und es wird immer schlimmer.
Also ich werde immer mehr weiß darüber, Kunst natürlich.
Ja klar.
Logischerweise. Was macht dich glücklicher, vielleicht eine schwierige Frage, was macht dich glücklicher, auf ein großartiges Kunstwerk, ein tolles Bild zu gucken oder auf der Bühne zu performen als Comedian und die Leute jubeln dir zu, die lachen sich kaputt?
Sehr, sehr gute Frage. Boah. Also ich glaube, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, dann würde ich, glaube ich, den Bühnenmoment nehmen.
Ehrlich?
Ja, weil auf der Bühne zu stehen ist für mich wie eine Droge. Ich habe damit angefangen vor 14 Jahren und ich bin einfach süchtig seitdem, weil dieser Moment, wenn du, also ich mache ja ein Comedy-Programm über Kunst und dann stehst du auf der Bühne und bringst einen Saal kollektiv zum Lachen, das kannst du mit nichts vergleichen. Das ist so geil. Das fühlt sich so wunderschön an. Und es ist wirklich, wenn ich auf der Bühne stehe, vergesse ich einfach alles um mich rum. Also der Kopf ist einfach leer. Du bist das, was man vielleicht bei der Meditation oder so sucht, dieses komplett im Moment sein. Das ist es auf der Bühne. Wobei, also ich fände es wirklich ärgerlich, wenn du mir das Kunstangucken dann wegnehmen würdest.
Den Vermeer gibt es doch nicht. Ist das Kunst, was du tust auf der Bühne?
Leute sagen ja. Also ich bin so der Meinung, dass große Kunst, das ist dann Rembrandt, das ist Rubens, das ist Da Vinci, so das ist für mich das, was ich als Kunst bezeichne, aber am Ende muss man sagen, mache ich ja Bühnenkunst. Also ich kriege, egal wo ich auftrete,
bitte? Kleinkunst, wie es früher
hieß. Ja, gruseliger Begriff, regt mich tierisch auf, aber ich meine, ich trete auf Festivals manchmal auf und dann kriege ich ein Artist-Bändchen und ich darf in den Künstlerbereich. Offensichtlich ist das, was ich mache, Kunst, das müssen am Ende andere beurteilen, aber ich bin in der Künstlersozialkasse. Das heißt, doch, ist das, was ich mache, ist Kunst.
Und du kannst davon leben, sogar ziemlich gut.
Das stimmt.
Ich mir habe sagen lassen, vor dir hat, soweit ich weiß, noch niemand Kunst und Comedy in der Form zumindest zusammengebracht. Du bist der Erste.
Das stimmt. Es gibt eine Comedienne in Australien, Hannah Gatsby heißt die. Die hat auch Kunstgeschichte studiert und webt das in ihre Programme mit ein. Also von der habe ich auch ganz viel gelernt und Inspiration mitgenommen. Aber so, dass man das komplett zum Bühnenthema macht, für Bücher, für Bühnen-Comedy-Programme, bin ich tatsächlich der Einzige. Deswegen nenne ich das Genre auch Kunstcomedy. Und ich bin sehr froh, der Einzige zu sein.
Ist es manchmal schwer, diese unterschiedlichen Charakterzüge, die du ja haben musst, offensichtlich, auf der einen Seite der introvertierte Kunstliebhaber, auf der anderen Seite das Bühnentier, die Rampensau, das zusammenzubringen?
Ich glaube, es ist total angenehm, dass das so ist, weil ich durchs Museum und durch sehr viel Lesen diese Ruhe habe. Also Museum ist für mich wirklich so eine Ruheoase. Also wenn ich da bin, ich atme durch, ich habe manchmal wirklich auch so ein Kribbeln auf der Haut, ja, wie man das ja manchmal hat, wenn jemand eine angenehme Stimme oder so hat. So habe ich das manchmal vor Kunst. Genau, und auf der Bühne kann ich ausrasten und mich ausleben. Und ich habe mir sagen lassen, im Privatleben bin ich, seitdem ich die Bühne richtig vollberuflich habe, ein bisschen ruhiger, weil ich mich da halt ausleben kann so, und dann im Privaten ein bisschen entspannter bin.
Es erspart dir die Therapie.
Genau.
Diesen Satz kenne ich von meiner Frau. Stimmt es, dass du in der Oberstufe, also vor langer, langer Zeit in der Schule, im Gymnasium, Kunst abgewählt hast?
Ja, das kann man sich heute gar nicht vorstellen.
Nee, warum?
Weil ich den Kunstunterricht nicht so dolle fand. Also irgendwie so über Kunsttheorie haben wir da so gut wie gar nichts gelernt. Und ich war damals so arrogant zu denken, ja, pff, scheiß drauf, das bringe ich mir selber bei. Im Nachhinein habe ich richtig gelegen. Also ich habe mir das dann selber beigebracht. Ich bin super viel ins Museum gegangen. Ich hatte mit 16 schon eine Jahreskarte in Hannover, wo ich herkomme, fürs Museum. Dazu muss man immer sagen, ja, ich hatte auch Freunde. Das ist immer ganz wichtig zu sagen.
Du warst kein Nerd.
Genau, aber ich habe dann gesagt, ey, wenn ihr mir das in der Schule nicht beibringt, dann lese ich jetzt einfach selber ganz viele Bücher über Kunst.
Meine Erfahrung ist mit bildender Kunst, aber auch mit Musik, mit klassischer Musik speziell, dass es uns in unserer Kindheit, in unserer Jugend nur dann nahegebracht wird, wenn wir Eltern haben, die eine Leidenschaft, eine Begeisterung dafür haben. Oder wenn wir das Glück haben, einen tollen Lehrer gehabt zu haben. Wenn das nicht der Fall ist, kannst du im Zweifelsfall damit wenig anfangen. Weil bei uns Kunst oft auch so langweilig und so ernsthaft präsentiert wird. Warum ist das so?
Weil Kunst, ja, hat so ein unfassbar hochtrabendes Image. Ein Grund ist tatsächlich, weil der Kunstmarkt daran Interesse hat, ne? Also, weil, wenn ich mir
die
jetzt...
Die wollen nicht, dass wir Spaß daran haben?
Nee, aber wenn ich mir jetzt ein Bild kaufe für eine Million und dann kaufe ich mir nicht nur ein Bild, sondern ich kaufe mir soziales Prestige. Es heißt dann ja, Jakob hat sich so ein schlaues Bild gekauft und plötzlich bin ich nicht mehr Jakob der Millionär, sondern Jakob der schlaue Millionär, weil ich mir etwas kulturell Hochwertiges gekauft habe, soziales Prestige. Das ist einer der Gründe. Ansonsten glaube ich, der Kunstbetrieb nimmt sich einfach viel zu ernst. Es ist furchtbar, dieses schlaue Dahergelaber macht mich wirklich emotional und wütend. Das ist ja, deswegen mache ich, was ich mache, Kunstwissen mit Entertainment zusammenzubringen, weil ich der Meinung bin, macht euch mal locker, man darf darüber lachen. Es heißt ja nicht, dass ich Kunst nicht liebe, aber ich bin der Meinung, was ich liebe, das neckt sich. Und das mache ich mit Kunst und versuche halt, Wissen mitzugeben, aber wo du gerade Schule angesprochen hast, ich mochte die Lehrerinnen und Lehrer am liebsten, die A, für ihr Fach gebrannt haben, mhm, und die B, Humor hatten. Und genau das versuche ich. Ich versuche, die Leute zum Lachen zu bringen und dann vermittle ich Wissen.
Was sagst du zu dieser immer noch vorhandenen, bescheuerten, wie ich finde, Unterscheidung bei uns zwischen U und E? Also Unterhaltungskunst und ernsthafte Kunst. Das gibt's ja fast nirgends auf der Welt, das gibt's, weiß ich nicht, nur im deutschsprachigen Raum.
Ja, völliger Scheiß. Was soll das? Also, warum können nicht Sachen Spaß machen und trotzdem gehaltvoll sein? Also, ne, ich habe jetzt gerade ein neues Buch geschrieben, das ist fundiert. Also, ich sitze wahnsinnig viel in der Bibliothek, aber es ist halt trotzdem lustig. Ich finde überhaupt nicht, dass sich das widerspricht. Aber die Deutschen machen ja auch einen Unterschied zwischen Comedy und Kabarett. Dass man sagt, Kabarett, das ist das, was politisch ist und so. In den USA ist es einfach Stand-up-Comedy und die ist super politisch. Also diese Unterscheidung ist doch völliger Quatsch.
Kann ich nur unterschreiben, Jakob. Es gab in deinem Leben einen Schlüsselmoment offensichtlich, der dazu geführt hat, dass du eben auf die Bühne gegangen bist, weil ein Kumpel dich mit 14 zu einem Poetry Slam angemeldet hat.
Genau, das war mit 24.
Mit 14, 24.
Ah, komm.
Weil ein Kumpel dich mit 24 zum Poetry Slam angemeldet hat. Woher wusste der, dass du das kannst?
Das weiß ich nicht. Also ich habe halt mit meinen Freunden früher sehr viel quatschige Kurzgeschichten geschrieben. Also das war auch so einer meiner Zugänge zu Kunst, Dadaismus. Das ist entstanden während des Ersten Weltkriegs, weil man gesagt hat, ey, wir stellen dem Unsinn des Ersten Weltkriegs, diesem unsinnigen Gemorde, unsinnige Kunst entgegen und zeigen den Unsinn damit.
Daher kommt es.
Genau. Und wir haben das geliebt. Ich fand es super witzig, dass man einfach Quatsch machen darf, dass Kunst auch einfach ist, komplett den Logik und Verstand auszuschalten und richtigen Unsinn zu schreiben. So, das haben wir gemacht. Damit sind wir auch ein paar Mal aufgetreten. Das wusste besagter Kumpel. Und ansonsten, Weiß ich ehrlich gesagt. Also ich müsste ihn mal fragen, warum er mich einfach angemeldet hat, aber es hat funktioniert. Ich habe an dem Abend dann diesen Poetry Slam gewonnen. Das macht einen natürlich nochmal stolz und
süchtig. Also du hast dich auf diese Bühne gestellt, für die, die es nicht wissen, und hast deinen Text vorgetragen, performt.
Genau, also Poetry Slam ist, du hast 6-7 Minuten Zeit, egal welchen Text vorzutragen, und das Publikum stimmt mit Wertungstafeln oder per Applaus ab, wer die nächste Runde weiterkommt. Und das habe ich gemacht und gemerkt, wow, ich war früher viel in der Theater AG und das war, hat mir auch Spaß gemacht, aber mit was Eigenem, dass du selbst schreibst und nicht etwas, was du, was jemand Fremdes geschrieben hast, du verkörperst es nur, mit was Eigenem Geschriebenen ein Publikum zum Lachen zu bringen und so einen gemeinsamen Moment zu kreieren, das ist wirklich magisch. Und ab dann war es um mich geschehen.
Da wusstest du Bescheid, wie du dein Leben fristen wolltest anschließend. Und wenn das nicht passiert wäre, hättest du vielleicht nur tolle Bücher geschrieben. Kann es sein?
Boah, ich weiß gar nicht, ob ich mich jemals ohne die Bühne getraut hätte, im Museum zu kündigen. Also ich habe Kunstgeschichte studiert, danach im Museum gearbeitet und bin parallel immer auf Bühnen gewesen. Irgendwann habe ich so viele Menschen kennengelernt, die davon leben konnten, dass ich dachte, das wäre das Allerschönste, von der Bühne zu leben. Und dann,
also nur schreiben wäre es nicht gewesen?
Nee, ich habe auch erst durch die Bühne angefangen, ein Buch zu schreiben. Okay. Also das Buchschreiben, das kam erst später dazu.
Das ist jetzt dein zweites Buch, das uns hier vorliegt. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Sehr schöner Titel. Das ist ein wilder Ritt durch 1000 Jahre Kunst mit unglaublichen Anekdoten, Fun Facts über die Kunstepochen, eben von Romantik, Gotik bis hin in die Moderne. Und wir erfahren wirklich Erstaunliches. Unter anderem, logisch, das muss zuerst kommen, dass typisch für die Zeit des Barock Kunst auf Koks ist, wie du sagst.
Das ist richtig. Also
nicht, weil die gekokst haben, aber...
Genau. Also ich versuche ja in dem Buch wirklich alle Epochen, also 1000 Jahre vom Mittelalter bis heute darzustellen und das Ganze halt lustig. Und ich glaube, das macht das Buch besonders. Und dann habe ich mir eben überlegt, den Barock, wie beschreibe ich das? Weil es mir wichtig war, das so zu beschreiben, wie vielleicht noch nie über den Barock geschrieben wurde. Und dann habe ich gedacht, naja, Barock ist auf der einen Seite Rubens, hängt ja ganz viel in München, das sind ja irre,
opulent.
Das sind ja, genau, opulent, das sind richtige Actionbilder, da ist so viel los, es ist unglaublich, was für eine Dynamik das hat. Das ist für mich Kunst auf Koks, also das ist ja wirklich, als hätte Rubens Red Bull getrunken beim Malen und dann gibt es aber...
Wer weiß, was der getrunken hat damals
ihm.
Oder zu sich genommen hat.
Genau, und dann gibt es aber auch im Barock nicht nur diese Actionbilder, sondern auch ganz ruhige Stillleben, auf denen völlige Ruhe ist. Und dann dachte ich, okay, wie bringst du das sprachlich griffig wie ein Merksatz auf den Punkt? Dann dachte ich, naja, Barock ist das Koks und Valium der Kunst. Und allein, dass du mich jetzt drauf ansprichst,
das bleibt
offensichtlich
sofort
war es griffig
und dann kann mir was vorstellen drunter.
Genau.
Oder zum Beispiel auch, warum die Mona Lisa in einer Pizza-Werbung gelandet ist. Mhm. Auch das lernen wir.
Genau,
erzähl
also,
die Geschichte kurz.
Da schreibe ich über die Renaissance und dann denke ich mir, na gut, ich könnte jetzt anfangen und sagen, Leonardo da Vinci hat von bis dann und dann gelebt, die Mona Lisa ist aus dem, ja bla bla, nobody cares. Oder ich steige ein und sage, die Renaissance hat mit unserem Alltag immer noch sehr viel zu tun. Zum Beispiel ist die Mona Lisa in einer Pizza Hut-Werbung aufgetaucht. Da sitzt sie, hat eine Pizza vor sich und dann steht da drunter sinngemäß wirklich authentisch italienische Pizza. Wo man sich so denkt, also wenn Pizza Hut steht für vieles, aber ganz sicher nicht für italienische Pizza.
So, jetzt pass auf, mein 14-jähriger Sohn, der mit Kunst noch nicht allzu viel am Hut hat, der kennt natürlich diese Pizza Hut-Werbung. Und dem habe ich das erzählt und gesagt, so, ach, die ist das.
Ja,
schau, jetzt weiß der, wer Mona Lisa ist.
Genau.
Und dass das eigentlich ein großes Kunstwerk ist oder eines der größten vielleicht. Ist es eines der größten Kunstwerke, das je geschaffen wurde, die je geschaffen wurden?
Ich finde ja, die Mona Lisa ist ein bisschen überbewertet. Also sagen wir mal so, wenn jetzt Aliens auf der Erde landen würden, dann würden die fragen, was ist euer bestes Kunstwerk? Ich würde die nicht zur Mona Lisa nehmen. Also das wäre mir peinlich, wenn ich dann da stehe und sage, hier, liebe Aliens, ja, naja, die sitzt halt vor so einer Landschaft. Also es ist ein gutes Bild.
Du würdest den Vermeer nehmen, den du am Anfang angesprochen
Vermutlich
hast.
Vermutlich eher, ja. Also sagen wir mal so, ich würde allein in München Dutzend Bilder finden, die ich besser finde als die Mona Lisa, aber sie hat halt diese irre Story, dass sie 1911 oder 13, ich weiß gar nicht mehr, geklaut wurde. Und das war natürlich ein Riesenskandal. Ich glaube, 1911 wurde sie geklaut, 1913 wurde sie wiedergefunden und der Dieb ist ja einfach in Louvre rein, hat die sich unter den Arm geklemmt und ist raus. Und 24 Stunden ist das nicht einmal aufgefallen, dass die weg war. Und das war eine Riesenblamage und dadurch wurde sie international so bekannt. Also die Story hat die Mona Lisa eigentlich erst zu dem ikonischen, weltweit berühmten Gemälde gemacht.
Gutes Marketing, könnte man sagen. Weil du die Aliens gerade angesprochen hast, wie würdest du einem Alien erklären, was du tust?
Boah, ich würde ihn am liebsten natürlich einfach in eine Show von mir setzen und erstmal den Alien zwingen, mein Buch zu lesen. Ich glaube, ich würde dem Alien sagen, naja, wir Menschen machen Kunst, das ist eigentlich etwas, was gar keine Funktion hat. Also das, da kannst du nicht drin wohnen, das kannst du nicht essen, aber genau dadurch ist es so schön. Weil Kunst etwas ist, was eben genau nicht Effizienz und Funktion zu folgen hat, dann würde ich sagen, das gibt es. Und dann gibt es mich, der das Leuten auf eine unterhaltsame Art und Weise näher bringt. Und dann müsste man dem Alien erklären, was Lachen ist. Das wäre schwierig und dann ist es geritzt.
Wie sagt Robin Williams so schön in Der Club der Toten Dichter, was Kunst ist, worum es da geht? Das ist das, wofür wir Menschen leben, für die Schönheit, für die Kunst.
Genau.
Alles Ach, andere toller ist Satz. Notwendig, aber für die Kunst und für die Schönheit leben wir. Oder Schöner lohnt Satz. Es sich zu leben. Ein paar Künstler, ein paar unterschiedliche Kunstwerke nenne ich dir jetzt aus deinem Buch, also die, mit denen du dich da auch beschäftigt hast. Und du nennst mir dann einen Fun Fact dazu.
Gerne.
Also etwas, was wir nicht wissen, womit man aber hausieren gehen kann. Das Rhinoceros von Albrecht Dürer.
Ja, das ist ja lustig. Das sieht ja so aus, als hätte man das in so eine Ritterrüstung gepackt. Und das Witzige ist, Albrecht Dürer hat nie ein Nashorn gesehen. Also der kannte nur echt eine sehr rudimentäre Zeichnung und eine Überlieferung. Aber er hat das selber nicht gesehen. Deswegen haben auch so mittelalterliche Elefanten oft so einen Rüssel, der aussieht wie ein Saxophon, weil die das nicht gesehen haben. Und was ich sehr lustig finde bei dem Rhino, da sind so ein paar Feinheiten. Das hat zum Beispiel ein Horn im Nacken, ein zusätzliches kleines, das heißt auch Dürerhörnchen. Und bis im 20. Jahrhundert gab es Darstellungen von diesem Rhino in Schulbüchern, weil man dachte, das wäre ein realitätsgetreues Rhino, was nicht stimmt. Und lustigerweise, ich glaube, es war jetzt erst kürzlich, hat der erste FC Nürnberg, Dürer kam ja aus Nürnberg, hat das Kindermaskottchen ist jetzt ein Rhino, was ich mittelpassend finde, wenn man sich so denkt, bei einem Kopfball wäre so ein Horn ein bisschen hinderlich, aber bis in den Fußball reicht die Kunst.
Krass, mit was für Details du dich da befasst oder die du gefunden hast. Tischbeins berühmtes Goethe-Porträt.
Ja, da ist sehr kurios, dass auf dem Bild, wenn man genau hinguckt, Goethe zwei linke Füße hat. Was ich besonders witzig finde angesichts der Tatsache, dass der Maler Tischbein heißt. Und da gibt es sehr viele Theorien zu. Die plausibelste meiner Meinung nach ist, Tischbein hat dieses Goethe-Bild gemalt, hat es dann aber unvollendet in Neapel zurückgelassen und dann hat es vermutlich ein schlechterer Künstler vollendet, beziehungsweise halt verhunzt.
Der nicht zwischen linkem und rechten Fuß unterscheiden konnte?
Genau. Also das ist die plausibelste These meiner Meinung nach.
Das ist auch schon eine fast schon 500.000 Euro Frage bei Günter Jauch.
Ja, vor allem ist es so absurd. Wirklich super viele Leute. Es ist das bekannteste Goethe-Porträt und dann ist da so ein Fauxpas auf dem Bild. Das ist doch absurd.
Du bist nicht der Erste, der das gesehen
nein,
hat.
Nein.
Oh, weltberühmt, der Schrei von Munch.
Ja.
Da gibt es auch eine tolle Geschichte.
Oh, da gibt es eine sehr schöne Geschichte. Ja. Es gibt hier mehrere Versionen, aber auf der bekanntesten sind so weiße Flecken drauf. Und dann ist man davon lange ausgegangen, dass das Vogelkot ist. Weil nämlich Munch seine Bilder einer sogenannten Rosskur ausgesetzt hat. Das heißt, er hat die Bilder, wenn die fertig waren, hat er die rausgestellt.
Sagt man eigentlich korrekt Munch oder Munch?
Munch. Ja.
Okay.
Man sagt auch Michelangelo. Da stellen sich mir immer die Nackenhaare auf, weil ich dann ja auch ein elitärer Vogel bin.
Michelangelo.
Ja, nicht Michelangelo.
Und Munch.
Ja.
Okay. Haben wir wieder was dazugelernt.
Ja.
Nie wieder Munch.
Genau.
Und nie wieder Michelangelo.
Genau. Michelangelo, ich höre sehr viel Rapmusik und es kommt in einem Lied, spricht ein Rapper Michelangelo aus und das nervt mich immer, wenn
Kannst
ich
den Song nicht
Lied
hören?
Nein, das geht
Bist
schon.
Du so ein Perfektionist?
Nein, ist alles gut. Okay. Aber ich bin auch, manchmal bin ich eher selber auch ein elitärer Fatzke und da musste ich das fallen lassen.
So. Also der Schrei von Munch.
Der Schrei von Munch sind diese weißen Flecken, Rosskur, das heißt, er hat seine Bilder nach dem Malen rausgestellt, damit Wind und Wetter daran noch mitarbeiten. Und dabei kann es halt durchaus sein, dass ein Vogel drauf geschissen hat. So, und dann hat man das, dafür liebe ich die Wissenschaft, das untersucht und original norwegischen Vogelkot eingesammelt, verglichen und festgestellt, nee, ist Wachs. Aber dafür liebe ich die Wissenschaft, dass das untersucht wird. Ja.
Aber weißt du, was ich mir denke? Ein Wissenschaftler, dessen Beschäftigung es ist, rauszufinden, ob auf dem Schrei von Munch echte Vogelkacke ist oder was anderes, der sich damit dann wochenlang beschäftigt, der kriegt dafür ja auch Geld.
Naja, vor allem stell dir mal vor, du bist der, kommst nach Hause und deine Frau fragt dich, wie war's bei der Arbeit?
Was hast du gemacht heute?
Also, ja, ich habe da viel an so einem Platz, habe ich eigentlich Vogelkot eingesammelt. Und jetzt bin ich richtig, richtig gespannt, wie das Ergebnis morgen aussehen wird.
Was soll jemand sagen, der Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist, die Kunstgeschichte gelesen hat?
Boah, im besten Fall sagt die Person, krass, ich habe richtig was gelernt und es hat sich gut gelesen. Ich hatte einfach Lust, es die ganze Zeit zu lesen. Ich habe ja für die Recherche für dieses Buch wahnsinnig viel Kunstliteratur gelesen. Und ich sage das wirklich ehrlich, eine meiner Hauptaufgaben war, nicht einzuschlafen. Also es war wirklich, ich bin manchmal so weggenickt in der Bibliothek.
Weil die Literatur, die Sekundärliteratur so langweilig
ist. Leider ja, oft. Nicht alle, aber viel. Und ich glaube, das größte Kompliment, was man mir machen kann, ist, es hat Spaß gemacht beim Lesen und ich habe richtig viel nochmal über die Kunstgeschichte gelernt. Das wäre das Schönste, was man mir sagen kann.
Du bist auf Tour gerade mit deiner Leseshow, mhm, wo du dein Buch präsentierst, wo du unter anderem auch Freestyle rappst.
Auch, ja.
So, und jetzt habe ich einen kleinen Anschlag auf dich vor. Bist du bereit für eine spontane Improvisation?
Können wir machen, ja.
Ich nenne dir Begriffe.
Ja.
5 Begriffe ausreichend oder zu viel?
Nee, 5 ist gut.
Willst du die erst wissen oder sollen wir erst das Bett einspielen?
Also hast du die Begriffe irgendwo aufgeschrieben, dass du mir die zeigen kannst?
Doch, ich kann sie dir zeigen. Du müsstest es mir nur wiedergeben. Nee, kannst du behalten. Da stehen die Begriffe da unten.
Da unten. Alles klar. Dann lese ich die doch einmal schnell vor, damit alle Leute die einmal gehört haben.
Okay.
Und ich habe sie nicht vorher, das muss man wirklich dazu sagen.
Nein, du siehst sie jetzt zum ersten Mal. Sollen wir das Bett schon einspielen drunter?
Nee, noch nicht. Ich mache das ganz schnell. Die Begriffe sind Mona Lisa, Pablo Picasso, Van Goghs Ohr, Kunst oder Kitsch, Dadaismus. Okay, ja, dann hau den Einspieler rein. Wow. Stark, spannend. Okay, alles klar, du weißt es genau. Ich sitze hier auf der Couch und sie ist blau. Kein Problem, denn ich mach das mit den Rhymes und Freestyle hier live grad bei Bayern 1. Ah. Und ich mache diesen Scheiß immer wieder. Du triffst mich im Louvre vor der Mona Lisa. Ich gucke sie mir an und du weißt, ich bin der Meister. Ich sagte dir selbst, ich bin nicht so begeistert. Aber fang dich mit der Kunst ein wie ein Lasso. So wie Pablo Picasso. Ach so. Ja, ich mach nicht Schluss. Der stand nämlich für den Kubismus. Und das kommt alles schon mal vor. Ich mache hier den Cut, so wie bei Van Goghs Ohr. Ja, das wurde einfach so abgeschnitten. Deswegen fang ich hier live an zu spitten. Ah, ich kauf eine Brezel bei Ditch. Denn es fragt sich Kunst oder Kitsch. Wobei Brezeln habt ihr in Bayern bessere. Ja, wirklich knackigere und freshere. Ja, die liebe ich. Denn es ist Stoß. So wie der Dadaismus. Ich habe ja ihn gerade schon erwähnt. Deswegen ist das hier so schön. Oder schön. Ja, ich hab das eingebaut, weil ich mich halt live einfach easy diese Scheiße trau. Alle Begriffe standen hier auf dem Zettel. Ich mach das gerade live, einfach nicht so wie im Battle. Hier siehst du das. Ja, ich hoffe, das war unfassbar krass. Also, ja, die Couch, sie ist blau. Ich bin raus, danke, ciao.
Jakob Schwertfeger, Ladies and Gentlemen. Wow, wow, wow. Das ist krass. Alter, wie schnell dein Hirn funktioniert. Aber es ist auch eine Trainingssache, oder?
Es ist reines Training. Es ist reines Training. Ich höre ja wahnsinnig viel Hip-Hop-Musik und habe einfach auf jedes Wort viele Reime. Und am Ende ist es die Schwierigkeit, gar nicht den Reim zu finden, sondern die Syntax, also dass die Sätze exakt auf den Takt passen.
Aber in der Show läuft es so ab, dass die Menschen dir Begriffe zurufen.
Genau.
Und du baust sie spontan ein.
Genau, ich schreibe die mir auf, weil ich mir jetzt, da lasse ich mir teilweise 12, 14 Begriffe geben, die kann ich mir nicht alle merken, während ich freestyle. Also so weit reicht mein Gehirn dann nicht. Genau, und dann mache ich daraus spontan einen Song.
Wann kann man dich sehen? Wo bist du live in Bayern noch unterwegs? Weißt du es? Einfach auf deine Website, auf deine Homepage gucken?
Scheiße, meine Agentur hat mir gesagt, Jakob, du solltest die Termine parat haben. Ich hatte euch die auch geschickt, weil ich bin voll viel in Bayern.
Sag mir einfach die Homepage, dann kann man da.
Ja, genau. Also meine Termine sind alle auf www.jakob-schwertfeger.com.
Schwertfeger mit DT.
Richtig. Schwert. Und Jakob mit K.
So sieht's
einfach
aus.
Jakob Schwertfeger live bei Google und dann findet man
Wir freuen uns sehr drauf und ich glaube, das ist ein absolutes Muss.
Danke.
Diese Show zu sehen. Jakob, wir wollen dich ja in dieser Show so persönlich wie möglich kennenlernen. Mhm. So genau wie möglich. Und zu diesem Zweck schreibe ich auch einen Lebenslauf für jeden Gast. Habe ich auch für dich versucht, den gebe ich dir. Du liest ihn bitte so vor und sagst mir dann, ob du den unterschreiben kannst oder zerreißen musst. Bitteschön.
Ich heiße Jakob Schwertfeger und habe meinen Beruf erfunden. Als Comedian möchte ich Kunst aus dem elitären Elfenbeinturm holen und zeigen, dass sie ganz viel mit unserem Leben zu tun hat. Ich liebe es, wenn das Publikum meine Begeisterung teilt und ich die Menschen mit meinen Auftritten zum Lachen bringe. Meinen Eltern bin ich sehr dankbar, dass sie mich schon früh in Museen geschleift haben. In der Pubertät habe ich Kunst dann als mein Lebensthema entdeckt. Und als ich das erste Mal mit eigenen Texten auf der Bühne stand, war das unbeschreiblich. Als Kunstcomedian genieße ich außerdem die coolsten Backstage-Bereiche, die es gibt. Und wenn ich in den Spiegel schaue, dann sehe ich einen Mann, der Lachfalten hat. Und das mag ich. Wow. Also, das ist ja wunderschön. Einige Sachen habe ich ja tatsächlich ziemlich ähnlich
Einige
schon
Zitate
gesagt.
Von und
das
dir
ist,
dabei, ja?
Das ist ganz hervorragend. Ich finde mich total wieder. Danke.
Können wir mitarbeiten?
Ja, sehr.
Was möchtest du spontan besprechen? Was ist dir ins Auge gestochen? Was bedarf der Erläuterung?
Die coolsten Backstage-Bereiche, glaube ich. Das war sehr lustig. Ich trete ja sowohl mit meinem Comedy-Programm als auch mit der Leseshow sehr, sehr viel in Museen auf. Und dann habe ich neulich mit meiner Mutter telefoniert. Das mache ich häufiger vor Auftritten, weil du hast immer so eine tote Zeit zwischen Soundcheck und Show. Das sind immer so anderthalb, zwei Stunden, in denen kann man gar nichts machen. Und da habe ich meine Mutter angerufen, da war ich in Duisburg im Lehmbruck-Museum, bin ich aufgetreten. Und dann meinte ich zu meiner Mutter, guck mal, ich telefoniere gerade mit dir und laufe hier an Skulpturen vorbei. Und dann meinte meine Mutter, guck mal, für dich sind Museen doch der schönste Backstage-Bereich der Welt.
Da hat sie recht.
Und da hat sie komplett recht. Und das ist ja genau diese tote Zeit, kann ich halt in Museen nutzen, mir das anschauen und krieg auch noch Input und habe einfach Spaß dabei, Kunst anzugucken. Und teilweise denke ich, ach ja, Mist, stimmt, ich muss ja noch auftreten.
Gibt es ein Museum, das du noch nicht besucht hast, das du unbedingt sehen möchtest?
In Deutschland habe ich, glaube ich, wirklich fast alles gesehen. Es gibt ganz, ganz viele Museen in den USA, die ich unbedingt sehen will. Oder in Luzern war ich zum Beispiel auch noch nicht. Also es gibt so, sage ich mal, anliegend an Deutschland sehr viele Museen, aber in Deutschland wüsste ich jetzt kein Museum.
Du warst überall.
Fast überall, ja.
I've been everywhere, man. Mhm. Großartig. Der letzte Satz in diesem Lebenslauf, wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich einen Mann, der Lachfalten hat, das mag ich. Hast du dich immer gut leiden können?
Nee, in der Jugend irgendwie nicht so. Das ist, glaube ich, relativ normal, dass man da ein bisschen mit sich selbst hadert. Da war so eine Phase oder auch so mit Anfang 20 war ich einfach sehr unsicher. Da wusste ich nicht so richtig, wohin mit mir im Leben. Also dieses Thema Kunst war irgendwie lange da, weil ich halt, ich habe erstmal versucht zu malen. So, gemerkt, kein Talent. Dann habe ich Zeichnen, dann habe ich Bildhauer.
Machst du gar nicht mehr?
Nein, nein, nein. Also will ich jetzt witzigerweise wieder anfangen, aber ich habe nicht so ein Händchen dafür. Ich habe Bildhauerkurse gemacht, Stein, Holz. Ich habe ganz viel fotografiert. Ich habe super viel auch Rundgänge in Kunstakademien besucht, das wie so ein Tag der offenen Tür. Und ich war so neidisch. Ich war auch im Theater, saß ich da. Ich konnte es nie genießen, was auf der Bühne stattfindet. Ich war so neidisch.
Weil du gedacht hast, die haben so viel Talent, die das machen.
Ja, vor allem, weil ich dachte, warum dürfen die so was Cooles, Kreatives machen, was so erfüllend ist. Und ich sitze irgendwie hier im Kunstgeschichtsstudium, das oft auch echt dröge ist. Und dann habe ich irgendwann, Gott sei Dank, durch Poetry Slam die Bühne für mich entdeckt und gemerkt, das ist mein künstlerisches Medium. Und dann war es für mich, dass ich plötzlich allen alles gönnen konnte und gar nicht mehr neidisch oder so war. Aber das war eine Phase, wo ich vielleicht nicht immer in den Spiegel geguckt habe und dachte, jo, passt.
Und wenn du an diesen jungen Kunstpädagogen im Städelmuseum in Frankfurt denkst, da hast du ja gearbeitet eine Zeit lang. Mochtest du das oder war das auch so eine trockene Angelegenheit?
Nee, also ich habe nach dem Studium im Städelmuseum in Frankfurt angefangen. Und das war total cool, weil die digitale Projekte gemacht haben, unter anderem ein Computerspiel für Kinder. Und plötzlich arbeite ich mit einem Kunstgeschichtsabschluss an einem Computerspiel, mit einer großen Computerspielfirma und konnte halt meiner Mutter sagen, guck mal Mama, das Zocken in der Jugend, das ist jetzt mein Beruf.
Ne? Das war für was gut.
Genau, also nee, da waren viele Sachen, die ganz, ganz toll waren. Ich glaube, warum ich schlussendlich im Museum gegangen bin, weil ich gemerkt habe, da musst du trotzdem gewisse Regeln einhalten, eine gewisse Art zu schreiben. Ein Museum ist halt eine große Firma. Und ich habe gemerkt, ich will das auf meine Art und Weise machen. Ich will das halt humorvoll machen. Deswegen habe ich das Buch Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte genannt, weil es ein spielerischer Titel ist, weil es ein humorvoller, lockerer Titel ist. Und das wäre im Museum so nicht möglich gewesen. Und da habe ich einfach irgendwann gemerkt, ich muss jetzt meinen eigenen Weg gehen.
Du bist Jahrgang 88, richtig? Was hast du gezockt in deiner Jugend? Was gab's denn da schon?
Age of Empires habe ich viel gespielt. Sehr viel Counter-Strike, ehrlich gesagt. Was habe ich denn noch viel gespielt?
Nicht nachmachen, liebe Kinder.
Genau, genau. Mario Kart auf der N64, ja. Natürlich rauf und runter. Super Mario, Smash Brothers. Rayman fand ich ganz toll. Also ganz viele Jump-and-Run-Spiele. Eigentlich so diese ganzen Nintendo-Titel, die waren so mein Liebstes, genau.
Hast du auch so eine...
Und, Entschuldigung, Rollercoaster Tycoon. Da hat man einen Freizeitpark gebaut.
Kenn ich nicht.
Super, das Spiel. Entschuldigung.
Hast du, was man heute als so eine hyperaktive Kindheit bezeichnen würde, gehabt?
Wenn man ganz ehrlich ist, wahrscheinlich schon. Ja. Ja.
Also ich aber weiß, du bist nie diagnostiziert worden mit ADS oder ADHS?
Nee, aber ich bin in der Grundschule extrem oft aus der Klasse rausgeflogen, weil ich die ganze Zeit nur Quatsch gemacht habe. Glaube ich, hier und da auch ein bisschen sowohl irgendwie sehr aufmüpfig war, als auch hier und da unterfordert. Ehrlich gesagt bin ich erstaunt, jetzt zum Beispiel an der Arbeit vom Buch oder an einem Bühnenprogramm, wie viel ich mittlerweile ruhig stillsitzen kann und konzentriert arbeiten kann. Also
wenn du was spannend findest,
wenn ich was
dann
spannend
hast du diesen Hyperfokus.
Das kann gut sein, aber das ist ja auch so spannend, dass Humorarbeit unglaublich humorlos ist. Also ich sitze da ja einfach wirklich lange an meinem Schreibtisch und mache da ganz rationale Sachen und da kann ich jetzt erstaunlich lange stillsitzen, aber sowas Hyperaktives, da hast du wahrscheinlich einen Punkt.
Diese Lachfalten, die ich dir in den Lebenslauf reingeschrieben habe, hast du die auch, wenn du diese trockene Humorarbeit leistest? Also wenn dir ein richtig guter Gag einfällt, schmeißt du dich dann über dich selber weg?
Ganz selten, ja.
Also wenn du sitzt selber am Schreibtisch und lachst?
Ja, das ist ganz selten, dass ich wirklich denke so, geiler Joke. Keine Ahnung, ich hatte sowas, Beispiel, ich weiß gar nicht mehr, was es war. wo ich über ein Kunstwerk geschrieben habe, wo etwas auf dem Werk total deplatziert ist. Dann habe ich einen Vergleich gesucht und dachte, es ist ungefähr so deplatziert wie ein Bierhelm im Beichtstuhl. Und dann dachte ich, dieses Bild, wie jemand mit einem Bierhelm in einem Beichtstuhl sitzt, ist einfach lustig.
Aber sowas fällt dir dann spontan ein?
Nein, da sitze ich lange. Da denke ich dann oft, okay, was ist ein Szenario, wo gewisse Regeln gelten?
Das Absurde nicht...
Genau,
zu überzeichnen ist.
Genau, ein Beichtstuhl ist ein sehr ernster Ort, ein heiliger Ort eben. Und was wäre dort so, dass es gar nicht klar geht, das wäre halt ein Bierhelm. Also da würdest du dir, glaube ich, was anhören müssen. Und da sitze ich dann schon manchmal und lache. Also ich hatte das früher, da habe ich noch viel mehr. Heute habe ich echt ein geregeltes Leben, schreibe einfach tagsüber. Früher habe ich viel nachts geschrieben. Und dann muss ich da echt manchmal am Computer nachts gesessen und gelacht haben. Mein Nachbar von gegenüber, der vielleicht reingucken könnte, muss gedacht haben, was ist denn mit ihm los?
Jetzt wird er komplett irre.
Genau.
Ja. Wie ist dieser Moment, wenn du merkst, so ein Gag funktioniert auf der Bühne, die Leute schmeißen sich weg?
Das ist so geil. Das ist so wunderschön, weil für dich selbst etwas geschrieben hast, das war deine eigene Idee, die hast du in Word reingetippt, das ist einfach nur Worte auf einem Zettel oder ne? Und plötzlich erwachen die zum Leben und du rufst eine kollektive körperliche Reaktion hervor. Lachen ist ja ein Automatismus und wenn alle den plötzlich im Raum haben, dann ist das wie, als würde so ein Plan aufgehen.
Ist das auch ein Gefühl von Macht in gewisser Weise?
Ein bisschen, sicherlich auch. Also es wäre gelogen, würde man sagen, dass es nicht auch Macht, aber es geht mir nicht darum, irgendwie Macht zu spüren auf der Bühne, sondern vielleicht ist es eher Bestätigung, natürlich, die man da bekommt. Also natürlich holt man sich egomäßig was ab. Das wäre ja komisch, das zu leugnen. Aber es ist am Ende wie ein Plan, weil ein Witz hat ja einen Aufbau, das ist ja eine Geschichte, die baut sich auf und dann ist es halt etwas, du schaffst es, die Menschen zu überraschen. Ein guter Witz ist immer eine Überraschung, etwas, das du nicht kommen siehst. Und das macht Spaß, falsche Fährten oder so. Und dann plötzlich kommt der Joke von links und du hast ihn nicht kommen sehen. Und das ist etwas, was sich einfach, glaube ich, anfühlt, wie wenn du Musik kreierst und plötzlich tanzen die Menschen. Und du denkst, ich habe diese goldene Mitte, dieses genau die richtige Melodie habe ich getroffen.
Schöner Vergleich. Kunstkomedian, du hast ja diese Berufsbezeichnung für dich erfunden. Was ist einer der größten Lacher bei dir in der Show? Wo Kunst und Comedy zusammenkommen?
Gute Frage. Keine Ahnung, ich hatte zum Beispiel lange die Beschreibung, die Mona Lisa sieht aus, als stünde sie in so einem Pool, guckt dich ganz, also ne, weil alle reden ja immer bei der Mona Lisa von diesem unergründlichen Lächeln und sie sieht eigentlich aus, als stünde sie in einem Pool, guckt dich ganz entspannt an und lässt einfach laufen. Und jetzt guck dir bitte die Mona Lisa nochmal an.
Und du wirst sie merken, mit anderen
stimmt,
Augen.
Genau.
Wir haben ja vorhin schon ansatzweise über diese Kunst im Elfenbeinturm gesprochen, dass das alles so ernsthaft bei uns sein muss. Warum? Ich würde das gerne ein bisschen genauer besprechen. Warum schaffen wir es nicht, da mehr Leichtigkeit reinzubringen? Weil dann würden wir ja vielen Menschen Kunst, klassische Musik, alles Mögliche näher bringen, die vielleicht auch so eine Hemmschwelle haben, weil das alles so fürchterlich wichtig und ernsthaft ist.
Ich glaube, ein ganz großer Grund ist, weil es sich etabliert hat. Also ich sag mal so, du musst ja, um kompliziert über etwas zu schreiben, musst du es nicht unbedingt verstanden haben. Sondern wenn du etwas wirklich verstanden hast,
genau,
dann kannst du simpel darüber schreiben. Du kannst
nur
dich
dann
halt in Worthülsen wahnsinnig einfach retten. Es ist super easy, schlaue Wörter damit.
Die bekannte Bleiwüste in diversen großen, hochgelobten Zeitungen.
Genau, ich nenne es rhetorische Blendgranaten. Weil sie tun so, als würden sie etwas Schlaues sagen. Dabei sind sie eigentlich, wenn du mal nachfasst, inhaltsleer. Das ist ein Grund. Und weil das zum Beispiel an der Uni auch so beigebracht wird. Ich habe ja selber so geschrieben. Ich bin ja selber nicht besser.
Man will, dass es möglichst wenige verstehen, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ich will doch, dass mich möglichst viele verstehen und möglichst viele einen Gewinn daraus ziehen oder vielleicht sogar Spaß daran haben.
Ja, aber du hast einen journalistischen Background. Also das ist der Unterschied.
Das haben aber viele Zeitungsjournalisten auch.
Da geht's aber noch. Also ganz schlimm ist es in Ausstellungskatalogen, wo du wirklich denkst, das kaufen ja Leute wie eine Postkarte nach einer Ausstellung. Aber kaum jemand liest einen Ausstellungskatalog durch, weil die noch gruseliger geschrieben sind, weil dann nur für die Fachbubble geschrieben wird. Aber an der Uni kriegst du es so beigebracht. Ich habe, wie gesagt, selber so geschrieben, weil ich dachte, das gehört sich so.
Aber hast du das Gefühl, durch deine Kunst-Comedy bringst du Menschen, die bis dato vielleicht gar keinen Berührungspunkt hatten mit Kunst, dazu, auch mal in ein Museum zu gehen?
Ja, manchmal. Also ich hatte das gerade neulich bei einer Show, dass danach ein Pärchen zum Büchertisch kam und so meinten, hier, wir haben gar nichts mit Kunst anfangen können und jetzt haben wir dein neues Buch gelesen und gerade unsere erste Kunstreise nach Florenz gebucht.
Wow.
Und da ging mir so das Herz auf, weil ich dachte, ey, das ist so wunderschön.
Also ein junges Pärchen.
Ja. Also junges Pärchen, mein Alter, aber ja.
Ja, jung, aus meiner Sicht ist vieles jung.
Genau, und das ist das Schönste, was man erleben kann, dass man so denkt, okay, ich habe für ein paar Menschen vielleicht wirklich die Tür geöffnet und einen kleinen Unterschied gemacht und das bedeutet mir sehr viel.
In einem Satz, was hat Kunst konkret mit unserem Leben zu tun?
Kunst ist unser Spiegel. Kunst ist der Spiegel der Gesellschaft. Da nehmen sich Leute einen gewissen Abstand zu unserer Gesellschaft und spiegeln unser tägliches Handeln. Und ja, sie ist wie eine Art Seismograph für unsere Zeit.
Das heißt, wenn ich mir viel Kunst anschaue, dann?
Kriege ich einen anderen Blick auf die Gesellschaft. Ich lerne, die Welt durch andere Augen zu sehen. So wie wenn du einen Roman liest, dann begibst du dich ja in das Gehirn und die Denkweise von jemandem anders. Das macht dich empathischer. Das macht dich auch weltoffener.
Du gewinnst neue Perspektiven auf eine Sache oder in dem Fall auf unsere Gesellschaft, auf die Welt.
Genau.
Und kannst sie deswegen vielleicht besser verstehen.
Und du lernst ja, wie Künstlerinnen und Künstler jahrhundertelang immer wieder neue Ideen generieren. Also wenn du, egal welchen Job du hast, Kreativität ist immer wichtig. Ich meine, durch ein Museum zu gehen, das sind ja Orte voll mit purer Kreativität. Das ist wie so ein Spaziergang durch den Kopf von Daniel Düsentrieb. Ja, du hast ja pure Kreativität an den Wänden und da kannst du lernen, wie ist es, out of the box zu denken? Wie ist es, wenn alle Bilder gemalt wurden, dass du sagst, nee, da kann man noch eine ganze Menge anderes Zeug machen.
Und genau das ist das, diese Fähigkeit, Kreativität, was wir in Zeiten von KI, die ja immer wichtiger werden wird, dringend brauchen.
Genau.
Individuelle Kreativität. Wenn deine Eltern dich damals nicht mitgeschleift hätten in die Museen und ich nehme mal an, als kleiner Steppke hast du da noch nicht so viel Spaß dran gehabt, was wäre oder was hätte aus dir werden können? Was wäre aus dir geworden?
Boah. Vielleicht hätte ich Architektur studiert. Also Architektur finde ich auch sehr, sehr spannend. Das hätte vielleicht aus mir werden können. Ich finde ja Meeresbiologie auch richtig cool. Gute Frage. Ich bin schon froh, wie es gekommen ist. Also,
nicht so schlecht gelaufen.
Ja. Ja.
Wie finden deine Eltern das, was du machst?
Gut.
Die sind Fans?
Meine Mama ist ganz süß. Klar, die sagen, oh, guck mal, jetzt habe ich das wieder der Freundin geschenkt und ein Buch geht hier weg wie warme Semmeln. Und die verfolgt ganz viel. Kann sogar sein, dass sie diese Sendung hier hört. Liebe Grüße, meine Eltern.
Jakob, es ist mir wirklich ein großes Vergnügen, mit dir sprechen zu können. Die Zeit ist vergangen wie im Flug. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen über dein tolles Buch. Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Auch mir hat das zum Teil neue Perspektiven eröffnet. Auf die Kunst. Ich werde wieder viel mehr ins Museum gehen. Ich habe das echt früher gerne gemacht und jetzt schon länger nicht mehr so. Und ich habe neulich, das wollte ich dir noch erzählen, habe neulich meiner Frau zum Geburtstag so Action Painting geschenkt.
Ach, cool.
Kennst du das?
Ja, klar.
Da gehst du in einen Raum, da hängen da so Leinwände, du darfst dir Farbe nehmen und dann hält der so eine kleine Einführung. Ein Kunststudent war das und dann legst du los. Und wir haben da 2-3 Stunden rumgemalt und gespritzt und irgendwas. Es war ein Riesenspaß. Und was mir aufgefallen ist, ich habe 2-3 Stunden lang komplett alles andere vergessen. Alles andere. Und das war wie so ein Flow als Kind, was ich zum letzten Mal als Kind oder beim Sport so erlebt hatte. Und habe mir da auch gedacht, hey, jetzt, das mache ich. Stell mir so eine alte Staffelei in den Keller rein und fang an zu malen.
Ich wollte gerade sagen,
lustige Koinzidenz.
Super, wunderschön. Wobei, genau, Action Painting ist ja wirklich mit Farbe auf die Leinwand spritzen. Zack. Das ist jetzt nicht so geeignet für zu Hause.
So Jackson Pollock-mäßig.
Genau, aber für den Keller ist natürlich super. Toll.
Der Keller verschönert. Aber du hast jetzt auch überlegt, wieder anzufangen zu malen.
Ja, ich habe jetzt im Sommerurlaub, ich habe mir mal ziemlich gutes Zeichen-Equipment gekauft. Das habe ich so vor 2 Jahren auch nochmal angefangen mit so einem Buch. Und dann kam ich zu meiner Freundin so ganz stolz und meinte, guck mal hier mein Pferd. Und dann meinte sie, Jakob, das sieht eher aus wie ein Kamel. Also das war noch nicht so richtig dolle und irgendwie, ich habe dann immer dieses Image von mir so im Kopf, dass ich da so sitze und genau wie du alles vergesse und so einfach nur genau hinschaue. Ja. Und ich habe so dieses Image von mir als Zeichner, das ist noch nicht ganz deckungsgleich mit der Qualität meiner Zeichnung.
Die Qualität ist doch egal.
Genau, aber ich finde das so toll. Ich habe so, Peter Geimann ist ein Karikaturist, mit dem ich jetzt ein bisschen mehr Kontakt habe. Ich durfte für den 2 mal eine Ausstellung eröffnen. Und der stellt dann da seine Zeichnung aus und zeichnet auch immer im Urlaub. Und das ist so toll, was der macht. Ich finde das so, so toll. Und insofern, ja, ich möchte mal wieder das Zeichnen in Angriff nehmen.
Jakob, bedanke mich sehr bei dir, wünsche dir alles Gute. Unbedingt dein Buch lesen, Punkt, Punkt, Komma, Strich, fertig ist die Kunstgeschichte. Und du bist auf Tour, auf Lesetour mit Improvisation, mit Rap, mit allem, was dazugehört. Die Termine gibt's auf deiner Seite. Sag's gerne nochmal,
www.jakob-schwertfeger.com oder .de. Und ich bin sehr viel in Bayern.
Die Bayern 1 Premium Podcasts in der App ARD Sounds und auf bayern1.de. Hören Sie auch Besser Leben. Praktische Tipps, Umwelt- und Verbraucherthemen.
Bayern 1 gehört ins Leben.